18.
Die Zeit ist rum!
Erschallt wieder die Stimme aus dem Nebenraum. Mit einer Bedrohlichkeit, die selbst dem Hartgesottensten einen Schauer über den Rücken laufen lassen würde.
Ich komme jetzt rein!
Besäße ich ein Messgerät für die in mir ansteigende Panik, so hätte der Zeiger das Skalaende längst durchbrochen. Schritte erschallen von nebenan, mein Herz stolpert wie durch einen von Wurzeln übersäten, stockfinsteren Wald. Da, endlich! Der Griff zur verborgenen Tür. Ich drücke ihn herunter und ziehe mit einem Ruck daran. Hinter mir das markerschütternde Geräusch einer ungeölten, sich ebenfalls öffnenden Tür. Hastig schlüpfe ich durch den freigewordenen Spalt. Gleichzeitig wird hinter mir das Licht angeschaltet. Schnell! Die Tür schließen! Schnell! Ein leises Klack. Dann Grabesstille. Oh nein, hoffentlich hat er mich nicht bemerkt, ist mein erster Gedanke. Die Luft, die ich in mich einsauge, scheint so dick wie Blut zu sein. Ich zittere wie Espenlaub. Mein Herz, oh Gott, mein Herz! Es ist viel zu laut. Ein Schwerhöriger würde es wahrscheinlich durch eine geschlossene Panzertür hindurch hören. Ich muss mich beruhigen. Mehrfach atme ich tief ein und aus. Wiederholt sitze ich auf engstem Raum fest, werde wohl jeden Moment entdeckt werden und weiß nicht, was ich dagegen unternehmen soll. Die Furcht vor dem, was passiert, wenn er mich in die Hände bekommt, lähmt meinen Verstand. Ich bin nicht in der Lage, klar zu denken, doch das ist zwingend notwendig, wenn ich ungeschoren davonkommen will. Ein Wunder müsste jetzt geschehen. Ja, ich brauche ein Wunder. Doch die haben sich in letzter Zeit verdammt rar gemacht. In der abgrundtiefen Stille dehnen sich Sekunden zur Ewigkeit, in der der Film meiner bereits vierten Zeitreise weiter vor meinem geistigen Auge abläuft. Wie in Trance erwachte ich aus der Kryostase. Es dauerte sicherlich einige Minuten, bis sich mein Dämmerzustand weitgehend verflüchtigt hatte, mein Zeitgefühl wiedergekehrt war und ich erste klare Gedanken fassen konnte. Mir war, als läge ich in der graubraunen Soße eines Kochtopfes von Kannibalen, die fleißig das Feuer darunter schürten. Derart warm war mir in dem Kryoanzug. Nach einem Kälteschlaf hätte ich eher erwartet zu frieren. Noch immer schien mein Körper betäubt zu sein. Die Wärme kam demnach von innen. Licht schimmerte dünn durch das Wasser des Mains, der mich wohl jahrelang auf seinem Grund behütet hatte. Mit Mühe drehte ich meinen Kopf nach beiden Seiten und erkannte, dass mich die Rahimis wie angekündigt liegend in eine Felsspalte gebeamt hatten. Ich versuchte, mich zu bewegen, doch ich war wie festgekettet. War es der Wasserdruck, der mich bewegungsunfähig machte? Oder das Gewicht des Anzugs? Oder die Betäubung? Meine Finger konnte ich bewegen, mit Mühe auch die Hand und wenig später schließlich den Arm. Nur langsam wich die Betäubung von mir, doch je mehr das Gefühl zurückkehrte, umso kälter wurde mir. Vor allem an den Füßen und Waden. Endlich gelang es mir, die Beine anzuziehen und mich auf die Seite zu drehen. Unter großer Anstrengung drückte ich mich mit den Händen auf die Knie. Nach kurzer Verschnaufpause mühte ich mich weiter in die Senkrechte. Der steinige, unebene Untergrund sowie die Strömung machten es mir zusätzlich schwer, doch schließlich gelang es mir aufzustehen. Und nun wurde mir auch klar, warum der Anzug so schwer war. Er hielt mich auf dem Grund des Flusses, hatte also verhindert, dass mich die Strömung wegspülte. Aufmerksam sah ich mich um. Nach kurzer Analyse des Flussgrundes lief ich in die Richtung mit dem größten Anstieg. Bei jedem Schritt quietschten die Schuhsohlen. Erst da wurde mir klar, dass meine Füße nass waren. Die Hose klebte unangenehm an den Waden. Meine ganze Kleidung unter dem Kryoanzug schien nass zu sein. Deshalb also die Kälte. Doch warum in aller Welt war Wasser in den Anzug eingedrungen?